Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, eurem WM-Tagebuch. Der dritte offizielle WM-Tag. Und wir haben die ersten Überraschungen. Katar entführt einen Punkt gegen die Schweiz. Und die Australier schlagen einfach mal locker easy die Türken. Also damit schon die ersten Geheimfavoriten am Straucheln. Dazu natürlich, Julian Nagelsmann verkündet zwei Personalien für das Eröffnungsspiel, also hat er schon bekannt gegeben. Und Marokko mit dem nächsten größten internationalen Talent, was wir auf dem Schirm haben müssen. All das jetzt für euch in der neuen WM-Tagebuchfolge von Tornetz. Also, los geht's! Design dein Verein, eure Plattform. Wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt, ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornetz und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Fangen wir direkt an mit der Partie Katar gegen die Schweiz. Die Favoritenrolle, na klar, also war sehr deutlich gesetzt. Die Kataris, der deutliche Außenseiter in dieser Gruppe mit Bosnien-Herzegowina, dazu Kanada, dem WM-Gastgeber und der Schweiz. Die Schweizer selbst gelten sogar als Geheimfavorit, haben Außenseiterchancen, zumindest weit in diesem Turnier zu kommen. Dementsprechend die Schweizer auch in ihrem 3-4-3-System von Anfang an die spieldominante Mannschaft, gerade in der Zentrale mit dem Freuler, mit dem Xhaka, Elbischer, der zwar nominell auf der rechten Schiene gestartet ist, aber eigentlich immer wieder ins Zentrum gerückt ist. Also es war sehr zentrumslastig, dazu natürlich mit dem Doi, Embolo, Ruben Vargas, Jungs, die die Tiefe belaufen können. Bedeutet, sie waren auf beides vorbereitet. Wenn Katar früh pressen sollte, können sie mit klugen Schnittstellenpässen auf eben die drei genannten Stürmer für Kontergefahr sorgen. Oder, und das war es dann auch, gegen tiefstehende Kataris dann mit ihrem spielerischen Ansatz die Defensive aushebeln. Die Schweizer auch direkt zwingend gewesen, haben schnell in die Spitze gespielt, aber das hat so ein bisschen das Abschlussglück gefehlt. Und wo sie da vielleicht so ein bisschen Pech hatten, hatten sie dann aber in Minute 16 dann das Glück. Denn nach Vorlage von Embolo wird Freuler von Katar-Keeper Mahmoud Abunada gefoult. Es gab einen Elfmeter, gab natürlich auch direkt den VAR-Einsatz. Und da hat man dann gesehen, ey, eigentlich war Oskar Freuler aber mal deutlich im Abseits. Der Videoschiedsrichter hat dann aber nichts gemacht oder hat nicht interveniert. Deshalb gab es den Elfmeter, den Embolo dann auch eiskalt reingemacht hat. Zeigt aber auch so ein bisschen, ja, heute ist so ein Tag, Glück, Pech, wie so ein Coin-Flip. Das könnte sich immer wieder ändern, weil ja, die Kataris danach auch ein bisschen mutiger wurden, natürlich auch angetrieben von ihrem Starspieler in Anführungsstrichen Afif auf dem rechten Flügel, der ein gewisses Tempo, Dribbling-Qualitäten mitbringt. Der hat da mal die eine oder andere kleine Halbmöglichkeit erzeugt, auch über Flanken hat Kataris versucht, haben da aber nicht so richtig ihr Glück gefunden. Und die Schweizer haben halt dann auch gute Möglichkeiten vergeben. Embolo in der zweiten Halbzeit nochmal mit einer guten Möglichkeit. Mansambi, der eingewechselt wurde, sehr guter Ballschlepper. Zieht einmal aus der Distanz knapp am Tor vorbei. Und so war es dann auch klar, solange der Deckel nicht drauf ist und Katar immer wieder zumindest zu guten Ansätzen gekommen ist, ist das Ding noch nicht durch. Und so war es dann auch in der Nachspielzeit. Wird dann das 1:1 erzielt. Koki, oder ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht, Koki, eigentlich Innenverteidiger, früher Stürmer gewesen, wird am zweiten Pfosten gefunden, überspringt dann Miro Muheim, köpft Miro Muheim an und von dort geht der Ball dann ins Tor. Die FIFA hat es dann offiziell als Eigentor deklariert. Für mich war es dann aber eher ein Treffer des Kataris. Und bam, kurz vor Spielende, dann den Ausgleich zu erzielen. Der allererste WM-Punkt von Katar. Erst das zweite, der zweite Treffer überhaupt der Kataris bei einer Weltmeisterschaft. Riesenjubel gewesen. Und das hat für mich vor allen Dingen dann auch was mit dem Trainer Lopetegui zu tun. Der Spanier, der Baske, eher gesagt, hat ja schon Real Madrid trainiert, wurde kurz vor der Weltmeisterschaft damals vom spanischen Verband entlassen, weil er dann in zu Real gewechselt ist. Bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit, ist ein richtiger Trainerfuchs. Das hat man auch gesehen. Die Kataris, anders als noch vor 4 Jahren, defensiv deutlich stabiler, haben es clever gemacht, gut verschoben, haben wenig Platz zwischen den Räumen gelassen, haben es den Schweizern also sehr, sehr schwer gemacht, da überhaupt durchzukommen. Und dann halt auch immer wieder durch gut ausgefahrene Konter, Nadelstiche gesetzt und sich am Ende dann auch belohnt. Wie gesagt, die Einwechslung, Kuki wurde eingewechselt, erzielt dann ja den Ausgleich. Also da dann auch das glückliche Händchen zu haben, zeigt für mich einfach, die Kataris haben sich diesen Punkt verdient, waren natürlich deutlich unterlegen, wie gesagt, 68% Ballbesitz bei den Schweizern. Trotzdem, in den so richtig gefährlich wurde es bei den Schweizern halt nicht. Und deshalb geht dieser Sieg für mich mehr als in Ordnung, bedeutet aber auch, klar, jetzt herrscht schon ein gewisser Druck. Trotzdem glaube ich, dass die Schweizer gegen Kanada und Bosnien gute Ergebnisse einfahren werden, gerade gegen Kanada, die dann als WM-Gastgeber natürlich auch ein bisschen mehr mitspielen wollen, glaube ich, bekommen sie auch mehr Räume. Und wie gesagt, mit Johan Mansambi haben sie einen sehr starken Spieler eingewechselt, der Freiburger und der noch Freiburger, der ein super Ballschlepper war, der auch mal so ein bisschen das träge Schweizer Aufbauspiel mit Tempo versehen hat, durchs Mittelfeld mal marschiert ist, wie gesagt, aus Reihe 2 abgezogen hat. Und wie gesagt, auch mal ein bisschen in Druck aus dem Zentrum heraus auf die katarische Abwehr gemacht. Und da hat man auch gesehen, da haben sie ein bisschen gewackelt. Deswegen, Mansambi gehört für mich in die Startelf, weil er einfach das perfekte Gesamtpaket mitbringt und könnte zum Beispiel dann den Ruben Vargas ersetzen, dass man dann vielleicht sagt, hey, wir spielen mit Doppelspitze Ndoye Embolo, einer kurz, einer lang. Also, dass einer kurz geht und einer mal lang geht und dahinter halt ein Mansambi als falsche Neun, respektive dann halt als Zehner, der dann aus der Tiefe herauskommt und mit seiner Explosivität dadurch dann auch mit seiner Wucht für Gefahr im gegnerischen 16er sorgen kann. Für die Kataris natürlich jetzt, sie haben Rückenwind. Und wenn sie diesen Rückenwind auch gegen Bosnien und Kanada beibehalten können, ist sogar was möglich. Hätte ich nicht gedacht, aber so schnell geht's. Mit diesem einen Punkt haben sie sich in eine ordentliche Ausgangssituation gebracht, in einer jetzt sehr ausgeglichenen Gruppe B, wo alle vier Mannschaften im Torverhältnis von 1:1 und einem Punkt gleichauf sind. Dann natürlich, bevor wir zu Brasilien, Marokko kommen, gehen wir zur zweiten Partie dieser speziellen Gruppe, nämlich zu Haiti gegen Schottland. Haiti, der große Außenseiter, die Schotten natürlich auch. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren wieder mit dabei. Haben das letzte Mal vor 26 Jahren, nämlich 1990 bei der WM 2:1 gegen Schweden damals, mal wieder ein WM-Spiel gewonnen. McGinn am Ende der entscheidende Mann gegen Haiti. Und ja, es war okay, war in Ordnung. War jetzt auch nicht so das alles überragende Spiel, wie zu erwarten. Natürlich Schottland mit mehr Ballbesitz. Mögen sie ja tendenziell eher nicht so, sind eher so eine konterstarke Mannschaft, die Es mag Treffer oder Selbsttreffer aus dem Konter heraus zu erzielen. Und den hat es dann nicht so gefallen. Erzielen dann trotzdem durch McGinn. Schöner Linksschuss von dem Mann von Aston Villa. In Minute 28 das 1:0. Und dann hat sich's aber wirklich auch so ein bisschen gedreht. Weil Schottland wurde dann wirklich sehr passiv, haben Haiti kommen lassen. Was ein großer Fehler ist, weil dadurch haben die dann gespürt, ey, gegen Schottland geht was. Hatten dann gute Möglichkeiten, sind vor allen Dingen dann auch über ihr Kombinationsspiel, am Ende hatten sie 58% Ballbesitz, immer wieder auch in gute Abschlussmöglichkeiten gekommen. Gerade die Außen mit Deetson und Providence, die haben richtig Tempo gemacht, haben Robertson und Hickey, zwei Premier League erfahrene Jungs, richtig unter Druck gesetzt. Und am Ende wurde es dann auch nochmal richtig eng und spannend. Also die Schotten hätten eigentlich ja, nach dem 1:0 nochmal weiter Druck machen müssen, weil da hat man schon gespürt, Haiti war verunsichert und mit McTominay haben sie dann halt auch mal einen, der so einen tiefen Abwehrblock mit seinen guten, präzisen Distanzschüssen aus den Angeln heben kann. Ist dann leider nicht passiert. Trotzdem natürlich 3 Punkte für die Schotten, sind damit auf Rang 1 in ihrer Gruppe und haben jetzt zumindest Rückenwind für die Partien gegen die beiden Gruppenfavoriten Brasilien und Marokko. So ehrlich müssen wir dann ja auch sein. Dann kommen wir also zu Brasilien und Marokko um 0 Uhr unserer europäischen Zeit angepfiffen. Für mich das erste große Highlight dieser Weltmeisterschaft. Brasilien natürlich immer, zumindest im erweiterten Favoritenkreis bei einer Weltmeisterschaft und Marokko. 2022 Vierter geworden, nachträglich jetzt noch Afrika-Cup-Sieger und die haben natürlich eine brutale Truppe mit Salibari vorne, dem Mann von der PSV Eindhoven, der kann offensiv alles spielen, Flügel, Zehner, falsche Neun, wird ja nicht umsonst unter anderem vom FC Bayern München als Flügel-Backup beobachtet, dazu natürlich Brahim Diaz, der Mann von Real Madrid, müssen wir nicht drüber reden. Hakimi auf Außen, Masraoui, El Kanous, der Mann von Stuttgart, der eigentlich zentrale offensive Mittelfeldspieler, diesmal auf dem Flügel, ist aber auch immer wieder nach innen gerückt, wenn dann Masraoui hochgeschoben hat, genauso wie Brahim Diaz auf rechts, wenn Hakimi sehr weit nach oben gegangen ist. Und Marokko hat von Anfang an für mich einen super Auftritt hingelegt, Brasilien mit Druck gestartet, ist aber relativ schnell abgeebbt und Marokko mit super Ballpassagen, vor allen Dingen hat mir da Bouadi gefallen, der Mann mit der Nummer 6, beim OSC Lille, 18 Jahre alt, erst mit seinem 4. Länderspiel und ist natürlich jetzt nicht so der die Tore macht oder der so Dribblings hat, aber er ist halt ein Spieler, der ja, unglaublich wichtig ist für das Aufbauspiel, weil er so ballsicher ist, wird immer wieder gesucht, also war immer die erste Anspielstation im Spielaufbau, hat die Bälle dann klug verteilt, war so sowas wie der Chef im Mittelfeld und für mich auch der Chef der Partie, hat sich auch in den Zweikämpfen super präsentiert, also hat die meisten Bodenduelle gewonnen, mit 9 Stück in der Gesamtpartie, meiste erfolgreiche Dribblings, 3 Stück. Und hat sich für mich einfach in den Fokus gespielt, mit seinen 18 Jahren schon so eine Ruhe abgeklettert zu haben im Zentralmittelfeld. Also da werden jetzt einige Clubs ihn auf den Zettel haben. Ich habe ihn jetzt auch noch mal mehr im Fokus, habe ihn dann auch im Laufe der Partie genauer studiert. Das ist natürlich auch besonders beeindruckt, wenn du dann so von den Bruno Guimarães, von Newcastle oder Casemiro von Manchester United attackiert wirst, die ja auch schon Premier League-Erfahrungen haben, Casemiro mehrfacher Champions League-Sieger mit Real Madrid und du trotzdem dann diese Ruhe hast und diese beiden Herren aussehen lassen hast wie zwei Amateurkicker oder wie zwei langsame Rentner, weil er halt auch dieses gewisse oder mit dieser Geradlinigkeit, dieser Filigranität an diesen beiden vorbeigegangen ist. Brutal. Hat mich sehr gefreut. Ihr merkt schon, brutal, mein Lieblingswort. hat mich sehr gefreut und ich bin gespannt, was wir noch so von ihm sehen werden. Marokko für mich immer noch der Favorit in dieser Gruppe. Ich glaube, sie werden trotzdem als Erster durchgehen, auch wenn sie jetzt das direkte Duell gegen Brasilien nicht für sich entscheiden konnten. 1-1, ich meine, bedeutet immer noch, wie gesagt, es hängt jetzt von den anderen beiden Spielen ab. Aber sie sind ja sogar in Führung gegangen, verdientermaßen. Brahim Diaz findet in der Mitte Sali Bari, beziehungsweise schickt ihn. Und Sali Bari überlupft dann ganz einfach mal Alisson Becker. Muss ich schon sagen, also die Defensive von Brasilien war nicht immer sattelfest. Ist jetzt auch nicht so die A-Besetzung, Kleinverteidigung. Marquinhos Gabriel passt wohl. Haben aber auch nicht so dieses absolute Endtempo. Also Marokko immer wieder mit langen Bällen hinter die Abwehrkette da zu Chancen gekommen, weil sie den Raum hatten. Und ja, der beste Brasilianer war dann wirklich Vinicius Junior, muss ich sagen, der mit einer Einzelaktion dann kurz vor der Halbzeit den 1-1 Ausgleichstreffer erzielt. Das war so einer im Brasilianer oder im Trikot der Seleção tritt er ja oft nicht so gut auf. Bei Real Madrid natürlich ein absoluter Topstar, aber im brasilianischen Trikot passt es ihm nicht. Aber diesmal viele 1-gegen-1 Duelle gegen Achraf Hakimi auch gewonnen, ist mit Tempo vorbeigezogen gegen Hakimi, einen der schnellsten Rechtsverteidiger der Welt. Hat also dort dann auch gezeigt, dass er das gewisse Tempo mitbringt. Und aber ansonsten war es für mich dann ein enttäuschender Auftritt von Brasilien. Marokko hätte sich für mich den Sieg verdient gehabt. Und ich sage ja immer noch für die Brasilianer, ich gehe von einem sehr frühen aus. Gruppenphase sollten sie trotzdem überstehen, weil Haiti und Schottland jetzt nicht die Übergegner sind, dass sie zumindest mindestens als Tabellendritter, aber wahrscheinlich als Erster oder Zweiter in die K.O.-Phase einziehen werden. Aber spätestens dann könnte es für mich schon sehr, sehr kribbelig und schwierig werden. Und Marokko hat mir gefallen. Da hat so ein bisschen diese letzte Stringenz im Abschluss gefehlt. Auch so ein bisschen dieser leichte Punch, dieses Glück. Trotzdem für mich Brasilien eher Außenseiter auf den WM-Titel. Marokko hat sich für mich schon weiter in den Fokus gespielt. Und die letzte Partie, die wir besprechen wollen, Australien gegen die Türkei. Türkei, der Geheimfavorit für viele. Auch ich sehe sie zumindest mit einem ordentlichen Kader. Mit Arda Güler natürlich, mit Kenan Yildiz, der noch angeschlagen auf der Bank war, Hakan Çalhanoğlu. Also da ist schon ordentlich Qualität da. Auch Aktürkoğlu vorne, Burak Yılmaz auf dem Flügel. Also das ist schon Qualität, hohe Qualität gegen Australien, die auch eher so als Außenseiter in dieses Turnier reingehen. Kennt man vielleicht noch ihren Kunder, früher FC Bayern München, Connor Metcalf natürlich, FC St. Pauli. Und auf der Bank war dann ja noch Jackson Irvine, der Kapitän vom FC St. Pauli, der erst später eingewechselt wurde. Und all diese Namen haben einen guten Auftritt hingelegt bei den Australiern. Aber der alles überragende Mann war für mich Patrick Beach. Erstmal ein geiler Name, Beach wie Strand. 22 Jahre alt, spielt bei Melbourne City. Und was der rausgeholt hat gegen die Türken, ich erinnere mich nur an einen Freischuss von Çalhanoğlu in der zweiten Halbzeit, der durch die Mauer geht, schwierig zu sehen war. Beach trotzdem da gewesen. Arda Güler, Kenan Yildiz mit super Abschlüssen, aber immer war Beach zur Stelle und hat dafür gesorgt, dass die Australier keinen einzigen Gegentreffer kassieren. Und auf der anderen Seite, was haben die Australier gemacht? Defensiv gut gestanden, starken Keeper gehabt und dann aber brutal gekontert. Iran Kunda macht mit dem zweiten Abschluss in der Partie für die Australier das 1-0. Der dritte Abschluss, Connor Metcalf, geht dann auch rein. Und am Ende gewinnt Australien wirklich mit 2-0, weil bei der Türkei ein Spieler gefehlt hat, der so das absolute Knipsergehen hat. Güler, Kenan Yildiz, Aktürkoğlu, für mich eher auch Kökçü, Çalhanoğlu, alles Jungs, die super den Ball bis zum 16er bringen können, auch Vorlagen geben durch ihre Explosivität. Aber im Abschluss fehlt dann so ein bisschen so dieser letzte Punch. Das ist vielleicht so die einzige Schwachstelle, die die Türkei hat. Sie haben keinen brutalen Torjäger, wo man weiß, der wird auf jeden Fall mindestens 3-4 Turniertreffer erzielen können. garantiert. Und deshalb haben sie dieses Spiel verloren, am Ende unglücklich, aber so ist es halt im Fußball, die effektivere Mannschaft gewinnt dann halt. Und für die Türken bedeutet das natürlich jetzt auch, dass sie ja, dass jetzt Druck besteht bei den nächsten Partien, die auf sie zukommen. Haben jetzt natürlich auch mit den USA eine Mannschaft vor sich, die euphorisiert sind nach dem 4-1 gegen Paraguay. Die Paraguayer, ähnlich wie Australien, haben einen ähnlichen Spielstil, haben für mich in der Offensive sogar noch mit Almiron etwas mehr Qualität, spielen eigentlich sogar noch gefährlicher als die Australier. Also die Australier eigentlich der schwächste Gegner gewesen in dieser Gruppe. Also da kommt jetzt schon eine harte Nuss, oder das wird jetzt schon eine harte Aufgabe für die Türkei werden, in den kommenden zwei Spielen 3 bis 4 Punkte einzufahren, um zumindest sicher dann als einer der besten Gruppendritten oder Zweiten im Sechzehntelfinale zu sein. Also es könnte auf einen Showdown gegen die USA hinauslaufen, wo es dann vielleicht darum geht, ey, Türkei, kommt ihr überhaupt weiter? Es wäre eine brutale Enttäuschung. Trotzdem an alle Türken hier. Ich glaube trotzdem, dass die Türkei die Gruppenphase überstehen wird. Die Qualität ist zu groß. Und wie gesagt, sie haben halt mit Beach auf der gegenüberliegenden Seite einen brutalen Keeper gehabt, der alles rausgefischt hat. Deswegen, da würde ich dann jetzt auch noch nicht so in Depressionen verfallen. Und dann kommen wir also zur deutschen Nationalmannschaft. Die spielt heute Abend um 19 Uhr, also gegen Curaçao. Es geht endlich los. Und die ersten Entscheidungen hat Julian Nagelsmann bereits verkündet. Manuel Neuer ist fit, wird also zwischen den Pfosten für Oliver Baumann stehen. Und Nathaniel Brown erhält tatsächlich vor David Raum den Vorzug. Für mich hatte ich auch die richtige Entscheidung. Brown mit dem Ball nochmal deutlich stärker, bringt auch bei der Kontoabsicherung mehr Tempo mit. Also bedeutet auch, die deutsche Mannschaft kann mit mehr Risiko spielen, höher stehen. Und ja, was zu erwarten? Die Deutschen müssen natürlich gewinnen, ganz klar. Am besten auch hoch. Ich bin einfach mit dem Sieg zufrieden. Sage, Gruppenphase überstehen, die Punkte holen. Gerade das erste Spiel ist immer das Herausforderndste. Da hat man zum Glück jetzt den leichtesten Gegner in der Gruppe und kann dann ja aber hoffentlich auch entspannt auf die Partie Ecuador gegen Elfmeerküste Nacht schauen und dort auch zu sehen, wer ist so das zweitbeste Team in der Gruppe, weil das für mich noch nicht ganz klar. Deutschland für mich trotz aller Kritik momentan die Nummer 1 in der Gruppe, Curaçao die klare Nummer 4. Und dann entscheidet sich so, ja, wer ist das zweit- und dann das drittbeste Team. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ein Sieg ist Pflicht. Und heute Abend spielt dann ja auch noch Niederlande gegen Japan. Ich erwarte auch starke Japaner. Niederlande für viele trotzdem noch ein Geheimfavorit. Ich glaube, die werden unter Dirk Kuhmann, unter Roland Kuhmann kein gutes Turnier spielen. Die Japaner für mich gegen den Ball brutal stark, im Kollektiv einfach eine Mannschaft, die auch unglaublich viel laufen kann, denen das Wetter auch nichts ausmacht, die also auch noch in der 90. Minute einen brutalen Sprint über den halben Platz machen können. Und das ist für mich auch so ein Punkt. Japan muss nicht von Anfang an Druck machen, sondern können die Niederlande vielleicht erstmal kommen lassen, müde spielen lassen und dann selbst die Kontrolle übernehmen. Ganz besonderen Fokus habe ich da natürlich auf Ritz Doan auf der rechten Offensivseite. Hat bei Eintracht Frankfurt nicht die allerbeste Saison gespielt, aber bei SC Freiburg davor ja schon überragender Kicker gewesen. Und ich glaube, er kann sich jetzt nochmal richtig in den Fokus spielen, weil die Eintracht, die braucht ja auch Transfereinnahmen im Sommer. Ritz Doan, geile WM. Mit einem guten Land, Marktwert geht in die Höhe. Deswegen glaube ich auch, dass Ritsu Doan 2 Tore gegen die Niederlande machen wird am heutigen Abend. Daran könnt ihr mich natürlich morgen auch wieder messen. In dem Sinne, ganz viel Spaß heute Abend beim Fußball gucken. Wir drücken die Daumen, dass die DFB-Elf einen guten Start in das Turnier findet. Und wir hören und sehen uns vielleicht auch am morgigen Montag wieder. In dem Sinne, ciao, tschüss. Euer Tornitz-Host Jan Kleinriesing.